Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, hier wieder Volltreffer Herz mit einem neuen Love Talk und heute zu Gast bei mir die Gwennifer Silvia Kinne. Ich freue mich super, Silvia, dass du heute hier dabei bist. Welchen Namen benutzt du eigentlich, habe ich mich gerade gefragt. Gwennifer Silvia, mit welchem Namen lässt du dich am liebsten ansprechen?
Also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier bei dir im Podcast sein darf. Ja, also ich sag mal, zu meinem Namen ist es so, Silvia ist mein weltlicher Name, den mir meine Eltern gegeben haben. Das ist die Herrin des Waldes. Gwennifer, den hat mir meine spirituelle Lehrerin vor 20 Jahren gegeben.
Okay.
Und da hat die Bedeutung die Illusion im Feuer verbrennt.
Okay. Und mit welchem Namen lässt du dich tatsächlich lieber ansprechen? Also was ist dir angenehmer?
Ich mag beide. Okay. Aber wenn wir jetzt hier drüber sprechen, Gwennifer.
Okay, super. Das freut mich. Ich würde dich bitten, einmal vielleicht dich ein bisschen zu beschreiben, Gwennifer. Was machst du? Was ist dein Ding, wo du sagst, so, hey, damit bin ich gerade fein, damit bin ich unterwegs. Das ist das, was ich tue.
Ja, also ich bin vom Sternzeichen her Wassermann. Und Wassermänner haben 1000 Ideen, zigtausend Visionen. Und so ist eigentlich schon immer mein Leben. Also ich bin sehr wissbegierig, sehr neugierig, einfach weil ich eben auch immer so viele Ideen habe und bin auch ein Umsetzer und fange dann immer an, so die Dinge umzusetzen. Also von daher habe ich schon viel erlebt. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben, das Buch Natürlich Dominant. Da hatte ich mich vorher 4-5 Jahre sehr intensiv mit dem Thema Macht und Dominanz bei Frauen beschäftigt. Und jetzt, also letztes Jahr im Oktober, hat dann mein Business einen Shift gemacht. Und jetzt bin ich in meinem Business als Demenzexpertin unterwegs, weil das ist mein Fachgebiet, mein Fachwissen, in dem ich halt auch tätig bin.
Super. Lass uns ein bisschen über dein Buch plaudern, weil das war natürlich auch das, was mich total angesprochen hat, als ich das Buch gesehen habe, den Titel schon gesehen habe. Wie bist du auf dieses Buch gekommen? Oder du hast gesagt, du hast dich ja mit Macht und Dominanz beschäftigt, eben auch in der Rolle der Frau. Wie bist du dran gekommen? Also wie ist deine, ja, wie war dein Gefühl dazu, dass du das machen wolltest?
Also es ist ein sehr, sehr langer Prozess mit dem Buch. Ich glaube, der hat schon da angefangen vor vielen Jahren. Ja, eigentlich im Grunde genommen, seitdem ich geboren bin.
Okay.
Nur war mir das nie richtig bewusst. Ne? Also ich bin die große Schwester und ich, meine Schwester, die ist ein Jahr jünger und mein Bruder ist 3 Jahre jünger. Und ich als große Schwester hatte immer die Aufgabe, mich um die zu kümmern. Also ich hatte in gewisser Weise immer die Verantwortung für meine Geschwister. Also so bin ich schon eigentlich groß geworden, ohne dass ich da wusste, dass ich eine Macht habe, eine Dominanz ausführe, ja, wenn ich mich um die kümmere.
Ja.
Das ging dann eigentlich, also ich bin ja in der DDR groß geworden und da spielt das Thema Macht und Dominanz in der Gesellschaft so unterschwellig mit. Ne?
Oh ja.
Ohne dass ich das wirklich bewusst wahrgenommen habe zu dem Zeitpunkt. Ich war damals, ja, du hast ja jetzt im Podcast Liebe, da kann ich ja noch ein Stück mehr erzählen. Also ich bin mit 19 Mutter geworden. Das war 1986.
Okay.
Habe mit 19 Mutter geworden, mit 20 habe ich geheiratet und ich war mit 21 bereits schon wieder geschieden.
Und dann, das nenne ich eine Karriere.
Okay. Ja, das war halt in der DDR nicht so kompliziert, sich scheiden zu lassen, wie es jetzt ist. Aha. Also ich musste nie erst ein Trennungsjahr hinlegen, sondern man ist auf Gericht gegangen, hat gesagt, ich will mich scheiden lassen.
Okay.
Damals ging es noch, und das hat für mich auch wieder so was mit Macht und Dominanz zu tun, damals ging es noch darum, ich musste begründen, warum will ich mich scheiden lassen.
Ja.
Also ich musste mich da offenbaren, was ist jetzt, warum eigentlich, ne?
Okay.
Und das war nicht gerade angenehm, das war nicht gerade schön. Also da hat sozusagen auch der Staat seine Macht in der Position benutzt, um ja auch an Informationen ranzukommen, um seine Bürger, wie soll ich mal sagen, im Griff zu halten.
Ja.
So, und da wir eine gute Begründung hatten, ich mit meinem Mann, also mit meinem damaligen Mann, wir sind ja sehr freundschaftlich auseinandergegangen. Mhm. Der hat mich damals auch unterstützt. Ja, so, also da war ich dann halt mit 21 schon wieder geschieden und dann kam gleich die Wende für mich. Also es ging dann wirklich zack, 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 zack. Bin überhaupt nicht zum Nachdenken gekommen. Mhm. Dann war die Wende und wie das dann so war, ich wollte unbedingt selbstständig sein. So, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Jetzt war ich aber alleinerziehend mit dem Kind, beziehungsweise aus dieser Affäre, die ich hatte und die mein ganzes Leben im Grunde genommen sehr verändert hatte damals, weil ich habe meinen Mann wirklich hatte den geliebt und ich kann dir heute nicht sagen, warum ich eigentlich fremdgegangen bin.
Okay.
Naja, wie auch immer, mit dieser Liebschaft, die habe ich dann mehr oder weniger, und da bin ich heute nicht drauf stolz, ne, wenn ich das jetzt sage, die habe ich tatsächlich benutzt.
Okay.
Ich brauchte jemanden, der sich um mein Kind kümmert, damit ich selbstständig sein konnte.
Ja.
Und das war halt dann auch schon so im Feld, ne? Und ich, wie gesagt, ich habe mich sehr über 6-7 Jahre sehr schuldig gefühlt, wie ich so mit Männern umgegangen bin. Das ist so dieser erste Teil, also ich sag mal, erste Lebensabschnitt meines Lebens, wenn wir jetzt mal zu dem Thema Liebe zurückkommen. Es gibt eben so drei verschiedene Lebensabschnitte zum Thema Liebe, ne? Die Liebe zu sich selbst. Mhm. Ich war in dem Moment jetzt aus meiner Geschichte heraus sehr egoistisch, habe einfach nur an meine Begierden gedacht, an meine Wünsche, an meine Vergnügen. Habe da gar nicht nach dem anderen in der Tiefe so geguckt. Mhm. Und der zweite Lebensabschnitt ist eben dann die Liebe zum Nächsten. Ne? Und das war bei mir aus meiner Schuld heraus, die ich in mir so getragen habe.
Ah, verstehe.
Bin ich dann, habe ich dann einen Mann kennengelernt und obwohl ich genau wusste, dass diese Beziehung ein totales Fiasko ist, habe ich den geheiratet.
Okay.
Einfach, weil, ich sag mal so, in meinem Lebensabschnitt ist jetzt einfach dran war, die Liebe zum Nächsten kennenzulernen. Und zwar, mein Weg war lange Zeit mit sehr viel Schmerz gepflastert, mit sehr viel Leid gepflastert, aber auch selbstgemachtes Leid in dem Moment, ne? Und ich war da sehr, sehr schmerzresistent und habe gedacht, okay, den Mann, den kann ich ändern. Ich weiß noch wie heute, der ist dann in meine Wohnung eingezogen mit Springerstiefel, Bomberjacke und Schlagstock. Also so einen Mann habe ich eingezogen gehabt und wollte den jetzt verändern. Ne?
Aha.
So, und das
war dir das immer so bewusst? Weil das hört sich so abgeklärt an, wenn du das jetzt so sagst. Ne?
Nee, wie gesagt, ich sage ja, das war mit sehr viel Leid verbunden und sehr viel Schmerz verbunden.
Also in den Phasen selber war dir das auch noch nicht so klar, was du da machst. Weil das hört sich jetzt so an, als wäre das alles so zielgerichtet gewesen. War es nicht? Also das jetzt
das war es überhaupt nicht. Also wie gesagt, in diesem zweiten Lebensabschnitt von mir war dann einfach so für mich dieses Thema die Liebe zum Nächsten. Was bedeutet denn das, kennenzulernen? Eben mit Schmerz, mit Leid, mit diesem Mann, der für mich fast ohne Boden war.
Okay.
Also habe ich wirklich sehr viel Nerven gelassen.
Lass mich noch zwei Fragen stellen. Was haben die Männer bei dir gesucht? Also es ist ja trotzdem immer, du hast ja keinen zu Hause angekettet und hat gesagt, so du musst jetzt bei mir bleiben, den ersten nicht und den zweiten auch nicht. Also was war deren Impuls mit dir, sich zusammenzutun?
Also mein erster Mann war ja meine Jugendliebe. Mhm. Ja, also den habe ich geliebt. Das war meine große Liebe, das war einfach so, wenn ich zurückgucke, ne, das kann ich wirklich nur aus dem Blick zurück so beurteilen. Es war einfach wirklich diese Liebe kennenzulernen. Mhm. Also wir hatten tatsächlich eine sehr schöne und tiefe Liebe. Das war mir nie bewusst damals.
Ah, okay. Ja?
Das hätte ich wahrscheinlich, also wenn es mir bewusst gewesen wäre, hätte ich nie fremdgehen können. Das wäre für mich nicht gegangen.
Okay.
So, genau. Und der zweite Mann, ich denke mal, was der gesucht hat, war einfach eine selbstbewusste Frau, die Dinge in die Hand nimmt und sich um seinen Scheiß kümmert.
Okay.
Das habe ich ja auch fleißig gemacht.
Was ja auch legitim ist. Also ihr habt euch beide ergänzt.
Ein
Stück weit. so, ja. In dem, also, was ihr nicht, gesucht habt.
Ja, man muss ja immer, ich sehe, ne, aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass ich Liebe wirklich so definiere, dass es ist die allmächtigste, gewaltigste Kraft in der Welt, die uns zu geistigem Wachstum oder ich sag mal, mich zu geistigem Wachstum tatsächlich gebracht hat. Durch den Schmerz, durch den Leid, den ich erlebt habe in meinem Leben, durch die Lebensabschnitte hindurch mit ihren verschiedensten, sag ich mal, Lernaufgaben, habe ich diese Entwicklung nehmen können. Dafür bin ich tatsächlich den Männern dankbar.
Ja, weil ihr habt euch ergänzt in euren Mustern erstmal, ne, was so zielfördernd war.
Ich mit meinem Helfersyndrom, ja. Und er mit seiner Bedürftigkeit.
Genau, aber es hatte nichts mit Liebe in dem Sinne zu tun.
Ja, in gewisser Weise doch, weil, wie gesagt, wenn man Liebe auf einem Göttlichen betrachtet, ist es schon Liebe, ne? Also wenn man das mal viel größer sieht, hat er mir eigentlich einen Dienst erwiesen, nämlich, dass ich mich entwickeln konnte.
Genau. Ja, das stimmt.
Und vor allen Dingen ist dann in diesem ganzen Chaos, er hat sich verändert, er hat auch seinen Weg dann irgendwie genommen, vielleicht nicht so, wie ich es gemacht hätte, also es ist schon absehbar, dass unsere Wege sich hätten trennen müssen, weil ich eine ganz andere Entwicklung genommen habe als er, aber meine Tochter ist ja dann, ich habe ja dann meine Tochter bekommen.
Okay, jetzt mit dem Mann, der mit den Springerstiefeln und Schlagstock bei dir eingezogen ist. Mit dem hast du die Tochter. Okay, ja, super.
Ja, ich war dann zur Mutter-Kind-Kur mit meiner großen Tochter und bin dann wiedergekommen und wollte mich eigentlich trennen. Also, ja, und dann, wie das so ist, ich hatte mir dann gesagt, ja, er hätte auch darüber nachgedacht und er will sich jetzt bessern und naja, wie das dann so ist, sind wir in der Kiste gelandet und aus diesem einen Mal ist dann meine Tochter entstanden.
Aha, okay.
Dieses Kind hat einen kompletten nächsten Shift gemacht für meine Entwicklung. Ne? Also mir war nämlich klar, wenn ich dieses, also mein Mann, mein damaliger Mann, wollte, dass ich dieses Kind abtreibe. Und ich sag mal, ich war so verzweifelt, ich war so am Ende, dass ich überhaupt nichts mehr wusste. Und ich sag mal so, das Leben meiner Tochter eigentlich dieser sehr kompetenten Frauenärztin zu verdanken ist. Denn ich weiß noch wie heute, ich bin dann montags zum Frauenarzt, hatte schon alle Untersuchungen, alle Papiere, die man für eine Abtreibung braucht. Und ich wusste nichts mehr. Ich wusste gar nichts mehr. Und die hat dann zu mir gesagt, also die hat mich in das Sprechzimmer reingeholt und hat zu mir gesagt, naja, ey, ich sie jetzt untersuche, dann müssen wir, glaube ich, erst mal reden. Und in dem Moment bin ich komplett zusammengebrochen. Ich habe dort Rotz und Wasser geheult und habe eben gesagt, ich weiß nicht, was ich will. Und dann hat sie mir mich untersucht. Und hat gesagt, naja, es ist schon absehbar. Also man sieht, dass sie Vorwehen, ich hatte damals schon Vorwehen, in der 12. Schwangerschaftswoche. Und da hat sie gesagt, wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, als erfahrene Frauenärztin, dann den. Wenn Ihre Seele dieses Kind haben möchte, dann werden Sie dieses Kind kriegen. Und wenn Ihre Seele dieses Kind nicht haben möchte, dann werden Sie auch dieses Kind nie kriegen. Mit diesem. Und damit hat sich für mich wirklich mein dritter Lebensabschnitt eingeläutet mit diesem Satz, nämlich so diese Liebe zu Gott zu finden. Ich weiß noch genau, ich bin dann mit diesem Vertrauen also die hat dann noch zu mir gesagt, wenn Sie wirklich unbedingt diese Abtreibung wollen, das kriegen wir noch hin. Ich sage, aber da ich ja nicht weiß, was ich will, gehe ich jetzt mit diesem Vertrauen hier aus ihrer Arztpraxis raus und werde meine Seele entscheiden lassen.
Genau, du hast es abgegeben.
Ich habe dann draußen am Zaun gestanden und in mir war so eine Glückseligkeit. Also ich sag mal, Gott hat mich in dem Moment geküsst. Oder nennen wir es, die Liebe hat mich geküsst.
Ja.
Und mir war komplett klar, wenn ich dieses Kind kriege, endet die Beziehung. Und so war es dann auch.
Okay.
Also ich habe das Kind dann gekriegt. Wir haben es dann irgendwie noch ein Dreivierteljahr irgendwie so versucht, auf Biegen und Brechen aufrecht zu erhalten, aber da sich eben halt unsere Muster verändert haben und ich mich jetzt nur noch um dieses Kind kümmern konnte und nicht mehr um ihn, ging das einfach nicht mehr. So, und das war für mich wirklich so diese Liebe zu dem Göttlichen, zum Universum, zum, jeder nennt es ja anders, ne? Für mich ja. Einfach die Liebe zur Liebe oder die Liebe zum Licht, eingeläutete Weg, ne? Weil dann, cool. Ich war dann alleine mit meinen zwei Kindern und ich suchte nach Antworten, weil für mich dann echt so der Cut war, jetzt ist Schluss damit, von einem Mann zum anderen zu rennen. Die ähnliche Komponente in meinem Leben, das, die mit mir mitgeht, das bin nämlich ich. Und wenn ich mich jetzt nicht ändere, dann wird sich nichts in meinem Leben ändern. Und darauf hatte ich überhaupt keinen Bock mehr.
Wow.
Also, ja. Das war ich auch irgendwie meinen Kindern schuldig.
Ja.
So. Und so fing dann im Grunde genommen mein spiritueller Weg an. Ich habe mich dann sehr, sehr viel mit dem Thema Liebe beschäftigt. Was ist denn das eigentlich? Wie definiert man denn das? Und ja, dann waren fast 10 Jahre so das Thema Liebe.
Wow. Und wie bist du zur Macht gekommen, um so ein bisschen den Bogen wieder zu kriegen, zu deinem Buch auch?
Naja, also es war dann in der Zeit meines Alleinerziehens, kam dann noch so eine andere Schleife hinzu, das Thema Macht, dass die Männer keinen Unterhalt gezahlt haben.
Ah,
und ich jetzt für die Kinder auch finanziell alleine verantwortlich war.
Wie es vielen alleinerziehenden Frauen hier und überall zu Lande so geht. Ja.
Genau, und dann stand ich halt so ein bisschen mit dem Rücken an der Wand. Ich bin zwar arbeiten gegangen, aber das Geld hat irgendwie mit meinen 1.000 Euro, die ich verdient habe, von und hinten nicht gereicht. Ich war aber auch immer in diesem Raster. Sie kriegen keine zusätzlichen Gelder, brauchen sie nicht beantragen, weil ich habe irgendwie immer mit 30 Euro über der Grenze gelegen.
Unfassbar.
Ja. Und das hat mich so geärgert, dass mich dann dieses Thema Macht auch so beschäftigt hat. Wieder mal auf einer anderen Ebene.
Ja.
Mehr, sage ich mal, auf dieser gesellschaftspolitischen Ebene. Ne? Und dann gab es ja damals noch dieses, ich habe dann diesen Kindergeldvorschuss beantragt, damit ich irgendwie zumindest noch irgendwo was herbekomme. Und das war eben dieser Kindergeldvorschuss. Und der wurde aber damals nur 6 Jahre bezahlt.
Ja.
Okay. Und dann habe ich mir so überlegt, ich kann mir jetzt überlegen, entweder ich nehme dieses Geld vom Staat vom 1. bis zum 6. Lebensjahr oder ich nehme das Geld vom 6. bis zum 12. Lebensjahr.
Oh Gott.
Und dann endete das, ne?
Ja.
Und das hat mich so beschäftigt und es hat mich so geärgert alles, dass ich gesagt habe, was ist denn das eigentlich für ein Scheiß? Ich habe doch mein Kind hier nur 6 Jahre finanziell zu betreuen, wenn die Männer nicht bezahlen, sondern zumindest mit bis 12.
Ja.
Und dann habe ich damals, dachte ich, ich bin jetzt niemals, oder sagen wir mal, durch meine Geschichte, durch mein Leid, durch meinen Schmerz, hatte ich es auch so satt, in meinem eigenen selbstgemachten Drama zu hängen, ohne in die Handlung zu kommen.
Ja.
Dann habe ich immer so Wege gesucht, was kann ich denn jetzt tun in dieser Situation? Was konkret ist es, gibt es mir für Möglichkeiten? Und ich habe damals, erstmal habe ich entschieden, ich nehme das Geld vom 6. bis zum 12. Jahr, weil dann ging ja die Schule los. Und
genau,
Schule
die Kosten werden noch höher.
Ja. So, also habe ich gedacht, okay, die ersten 6 Jahre kriege ich irgendwie hin, muss ich irgendwie hinkriegen. Und dann, wenn die Kinder richtig Geld kosten, werde ich dann dieses Geld beantragen. Und ich habe damals einen Brief an das Bundesministerium für Familie und Soziales geschrieben.
Oh, wow.
Ich habe das alles mal so dargelegt, dass das eigentlich für Mütter,
cool,
die alleinerziehend sind und die Väter vielleicht auch, das ist noch nicht mal böse Absicht, sondern die können es vielleicht auch nicht bezahlen, weil sie einfach mit dem Lohn so wenig verdienen, dass sie es nicht können.
Ja.
Ist das eigentlich scheiße, weil ich habe ein Kind nicht nur 6 Jahre großzuziehen, sondern noch viel länger.
Das
und wenn
stimmt.
ich als Frau arbeiten gehe und es reicht von und hinten nicht, und der Staat dann auch noch sagt, nee, du kriegst aber von mir nur 6 Jahre Unterstützung. Ja. Also es hat mich genervt.
Hast du eine Antwort bekommen?
Ich habe damals eine sehr lapidare Antwort bekommen, die eigentlich lächerlich ist, aber ich weiß gar nicht mehr, vor 2 oder vor 3 Jahren ist genau dieses Gesetz geändert worden.
Wow.
Für mich hat es damals nicht mehr gegriffen.
Ja, war zu spät.
Also meine Kinder waren dann schon groß. Auch ich habe mich so gefreut an dem Tag, als ich das in der Zeitung und in der Presse gehört habe, dass sie dieses Gesetz wirklich geändert haben, dass also diese Kindergeldvorschuss, ich weiß gar nicht, ob 12 Jahre oder 18 Jahre, auf alle Fälle ist die Grenze gesprengt worden. Und das war für mich so,
yeah. Ja,
das ist meine Möglichkeit, das ist meine Macht, die ich in meinem Leben habe, die ich in Anspruch genommen habe, um irgendwas zu bewirken, irgendwas zu bewegen.
Toll, ne? Das heißt, du warst
da
nicht...
Da war dieses Thema Macht und Dominanz wieder im Feld.
Ah, okay.
Und als es mir finanziell auch so schlecht ging, habe ich immer irgendwie nach Wegen gesucht, um nebenbei Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Ich habe dann anfangs noch nachts, also tagsüber bin ich meinem Job nachgegangen, dann habe ich mich um die Kinder gekümmert und als dann die Kleine im Bett lag, musste die Große auf die Kleine aufpassen und ich bin dann noch in der Gastronomie, habe ich noch Teller aufgewaschen oder irgendwelchen...
Wow, was für ein Stress, ja.
Nur damit wir uns irgendwie finanzieren konnten. Ich wollte ja meinen Kindern auch einen kleinen Standard, dass man zumindest einmal im Jahr in einen wirklich ganz einfachen Urlaub gefahren ist. Wir waren oftmals zelten oder so, aber wir konnten es eben. Ne? Ich wollte meinen Kindern zumindest einen kleinen Standard noch mitgeben. Und dann hatte ich damals eine Freundin, die hat ein SM-Studio. Und die hat dann immer zu mir gesagt, Mensch, du musst, wenn du das geschickt anstellst, komm doch zu mir als Domina arbeiten, dann kannst du ein bisschen Geld verdienen, das würde dir auch zugutekommen. Naja, und wie gesagt, bei den Leuten, da habe ich ja schon gesagt, bin ich sehr wissbegierig und das Thema Dominanz hat mich ohnehin irgendwie getriggert, ohne dass schon benennen konnte. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mir das an. Und weiß gar nicht, ich habe dreimal bin ich da mal bei ihr im Einsatz gewesen und habe echt was ganz Spannendes dabei festgestellt. Gerade zu dem Thema Macht und Dominanz. Nämlich nicht die Domina, sage ich jetzt mal, hat die Macht und die Dominanz, sondern eigentlich der andere.
Ach, der, echt?
Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll.
Da wäre ich jetzt gespannt.
Die Männer sind ja dann dahin gekommen und haben genau gesagt, also die haben bezahlt dafür.
Ja.
Einfach mit dieser Maßgabe, weil ich Lust habe, nenne ich es jetzt mal. Ne?
Ja.
Ich bin dahin, weil ich Lust habe, bezahle ich jetzt diese Dienstleistung. Und die haben vorgegeben, wie weit kann ich mit denen gehen? Wie sind denn die
Regeln?
Ne? Was kann ich mir, wo sind denn ihre Schmerzgrenzen? Die durfte ich ja nie überschreiten.
Ja, also, okay. Also dadurch, dass sie die Grenze ziehen, meinst du, haben sie ja das Machtsetting trotzdem wieder bestimmt. Ja,
genau. Ah, und es ist dann einfach in der Handlung selber auch so gewesen, dass ich das tatsächlich dabei festgestellt habe. Ich habe so gedacht, nee, ich bin jetzt nie hier diejenige, die bestimmt, was der will, sondern er bestimmt, was ich ihm zu geben habe.
Ah, okay.
Und das war für mich ein interessanter Aspekt,
ja,
den ich da kennengelernt habe, der mir später... Im Tantra, also viele Jahre später, habe ich nochmal Tantra gemacht.
Das ist ganz anderes.
Aber da war genau dieses Thema wieder da.
Ah, spannend.
Also der John Hoggins, wo ich das gemacht habe, der hat dann mit uns so eine schöne Session gemacht, wo das dann noch einmal deutlich wurde, dass also nicht der, der in der Machtposition ist, die Macht hat, sondern es andersrum ist, weil die Regeln eigentlich klar sind und weil es aus der Lust herauskommt, ne?
Ja.
Das spielt ja Lust eine Rolle.
Absolut.
Und also im Tantra war es dann so, dass da musste der Devote ist, zu der Domina hingehen und sagen, also wie so klingeln und sagen, und dann hat die Domina, was willst du von mir? Und
dann
hat die gesagt, ja, weil ich Lust habe, ne? Also war ja eigentlich schon klar, es geht darum, die Lust zu wecken.
Ja.
Ne? Und beim Tantra ist es ja dann so mit dieser Energie, die im Becken bei uns ruht. Und wenn du dann halt so ein paar Klapse auf den Pups, dann nenne ich es mal ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, weckst du die Lust bei dem anderen. Und die Lust ist bei jedem anders.
Okay. Also es ist beides was, wo Lust aktiviert wird, wo Lust geweckt wird, aber es sind völlig unterschiedliche Herangehensweisen, so würde ich es jetzt zumindest verstehen. Also in dem Domina-Bereich, da hat es ja schon eher was mit Unterwerfen auch zu tun und mit ja sich hingeben zu tun. Ja, wobei das hat es beim Tantra tatsächlich ja auch, dass es auch was mit Hingabe zu tun hat. Und jetzt hängt die liebe Gwennifer und jetzt ist sie ganz abgestürzt. Ich fasse es nicht. Oh nein, wir machen mal hier eine kleine Pause. Da ist sie wieder. Da warst du weg gerade. Ich war weg. Es war komplett weg. Ich habe keine Ahnung, warum.
Okay, lass uns weitermachen.
Okay, wir machen einfach weiter. Genau. Gut, dass es weiter geklappt hat. Wir machen weiter, genau. Okay, ich hatte als letzten Satz gesagt, es ist ja in beiden Sachen ein bisschen ähnlich. Also bei Tantra gibt sich jemand hin, bei SM, also jetzt wenn es um die bei dem Besuch bei der Domina geht, gibt sich ja auch jemand hin.
Ja,
und,
genau.
Und der andere macht aber. Also machen im Sinne jetzt nicht nur von Macht, sondern er macht ja auch was, ja, wie du es gerade gesagt hast.
Ja, ja, es ist spannend, dass du das jetzt hier gerade sagst, weil nämlich aus diese Hingabe, die du jetzt angesprochen hast, das ist dann so der bewusste Umgang mit Macht und Dominanz. Aber das ist dann schon wirklich dieses Bewusstsein zu dem, ja, Thema zu haben. Ne?
Okay.
Und das war mir aber wie nie, das war mir echt annähernd nie klar, was das mit mir zu tun hatte, bis ich dann in die Ausbildung gekommen bin.
Ja.
Ich habe dann eine Coaching-Ausbildung gemacht bei Veit Lindau.
Ah, okay.
Und ich mit dem Thema Macht und Dominanz dort den echt angeschossen habe.
Wow, okay.
Also da habe ich nochmal eine Runde gedreht, muss ich sagen. Weil ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich möchte gerne ein Buch schreiben.
Ja.
Zu dem Thema natürlich dominant.
Und den Titel wusstest du schon. Also der Titel war
ja,
schon klar.
Der Titel, ja, da war schon irgendwie, der Titel, genau, war eher da wie der Inhalt.
Okay.
So, und ich mich dann einfach in der Ausbildung dann in dem Step mit dieser Vision gezeigt habe.
Mhm.
Und dann habe ich solche komischen Sachen wieder erlebt. Ah, oh, die Domina, Gwennifer, blablabla. Und dann, okay, bin ich so ausgerastet dort.
Aha.
Naja. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, mich mit Frauen zu beschäftigen, eben genau zu diesem Thema, natürlich dominant. Und da ist mir aufgefallen, dass 90% der Frauen, die ich so interviewt hatte, also das Wort Dominanz alleine schon total abwerten.
Ja, total. Das erlebe ich auch so. Also das ist irgendwas Negatives, was behaftet ist, was Schmutziges sogar teilweise.
Genau. Ja, also das ist mir selbst, also durch meine Geschichte, die ich ja jetzt hier sehr breit erzählt habe, ist mir das genauso begegnet. Also es hängt mit der Domina schon im Studio zusammen, das macht man nie und das sind so ganz viele gesellschaftliche Bewertungen, ja, und alte Glaubenssätze und Sachen, wo ich so gedacht habe, wir sind so bewusst, oder wir wollen alle so bewusst sein, aber wenn es an das Thema geht, dann schwingt die Energie dermaßen hoch, dass ziemlich schnell klar wird, dass da mehr Schein als Sein ist. Ne?
Ja.
Und das hat mich so beschäftigt, das wollte ich so aufräumen. An der Stelle habe ich mich auch wirklich so ein bisschen wie ein Pionier gefühlt, wo ich gedacht habe, ey Mädels, macht doch mal alle auf. Hallo, ihr habt immer die Macht, die Dinge zu ändern. Und wenn es nur die Macht ist, das zu akzeptieren, wie es gerade ist.
Ja.
Ja, war meine finanzielle Situation scheiße. Aber in dem Moment, wo ich die akzeptiert habe, habe ich die Macht wieder bei mir, nämlich meine Eigenmacht.
Ah, okay.
Und absolut, das spielt,
ja.
Genau, und das spielt eben halt alles so ineinander. Ne? Und wenn man sich mit dem Thema Dominanz und Macht nie beschäftigt, dann bleibt das irgendwie immer so im Unterbewusstsein hängen. Und dann sind da so Bewertungen und Glaubenssätze, wo ich auch mehr gemerkt habe, durch das Beschäftigen damit, dass du als Frau nie deine richtige Power einnehmen kannst, wenn dir das nicht bewusst ist.
Absolut.
Du hast immer die Macht, und wenn es eben die Eigenmacht ist.
Selbstermächtigung, ja, das absolut. Also nicht bei Frauen nur, das ist bei Menschen so. Jeder Mensch hat die Macht, ne, seine Situation auch immer selber zu verändern. Also das ist die einzige Macht, die wir wirklich ja haben, die uns auch keiner wegnehmen kann. Ich habe immer die Möglichkeit, selber meine Situation auch zu verändern, wie auch immer das aussieht. Das ist ja was anderes, aber erstmal kann ich sie immer verändern.
Ja, die Veränderung besteht ja schon darin, wenn du dich damit beschäftigst.
Ja,
was bedeutet denn das für mich?
Ja,
und so weiter und so fort. Ne? Also ich habe da im Buch zum Beispiel, steht ein sehr interessantes Zitat von der Astrid Lindgren, die wir ja alle von der Pippi Langstrumpf.
Ja, natürlich.
Und da würde ja jetzt auch keiner sagen, oh, die ist dominant und das macht man nicht. Sondern die hat gesagt, wenn Pippi Langstrumpf jemals eine Funktion gehabt hat, außer zu unterhalten, dann war es die, zu zeigen, dass man Macht haben kann und sie nicht missbraucht.
Ja.
Und das ist wohl das Schwerste, was es im Leben gibt.
Ja,
so und da habe ich gedacht, genau dieses Zitat bringt es auf den Punkt.
Ja, absolut.
Und auch wir Frauen, ne, aus meiner Geschichte zum Beispiel, gibt es immer so dieses... die Macht, viele Frauen benutzen Macht in der Sexualität. Die sagen, wenn du mich liebst, dann kriegst du alles von mir. Aber wenn du mich nie liebst, dann gibt es eben keinen Sex oder dann bin ich dir nicht gefällig oder was auch immer.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein Machtmuster, was Frauen ganz extrem haben.
Das ist ja nicht nur bei Sex, das ist auch bei Erziehung, bei allen Sachen so, wenn ich so gestrickt bin. Ne? Natürlich habe ich immer Macht zu sagen, wie viel gebe ich ab oder wie sehr lasse ich mich auf irgendwas ein oder nicht. Das ist beim Mann so, wenn du lieb zu mir bist, dann kriegst du auch was. Das ist beim Kind so, wenn du artig bist, dann kriegst du das. So sind manche Muster in uns angelegt, glaube ich.
Aber das hat für mich nichts mit Liebe zu tun.
Nein,
das
natürlich ist nicht.
Keine Liebe.
Nee.
Ne, also ich habe es im Freundeskreis, meine Freundin, die hat eine Enkeltochter, die ist 7 Jahre, die ist geboren worden, die hat die einmal in der Hand gehabt und danach hat die Schwiegertochter gesagt, und du wirst mein Enkelkind niemals wiedersehen. Der Sohn hat vor 2 Jahren geheiratet, die war nicht eingeladen, die Tochter ist in die Schule gekommen, die war nicht eingeladen, die haben keinen Kontakt mehr, weil diese Frau ihre Macht auf diese Art und Weise missbraucht.
Ja, klar.
So, ein anderes Beispiel, was so Frauen auch an den Tag legen, ist so dieses, also ich sag mal, Macht und Dominanz kann ja sehr laut, aggressiv, rechthaberisch und grenzüberschreitend daherkommen. Ne? Und das ist das, was viele Frauen eben in dieses Wort auch reininterpretieren. Aber es kann eben auch so ganz leise und so weinerlich. Ne? Also wenn du da, meine Schwiegermutter ist so eine Drama-Queen, das ist alles Mist und ich bin schon wieder krank. Und die macht die ganze Familie damit da verrückt. Die manipuliert die ganze Familie damit. Und absolut. Manipulation hat was mit Macht zu tun.
Absolut. Oh, da gibt es so viele Beispiele. Ich habe lange in der Psychiatrie gearbeitet und die schlimmsten Situationen für mich waren immer, wenn Menschen hochdepressiv waren und gar nichts mehr gemacht haben. Also so eine absolute Passivität. Hat mich am aggressivsten gemacht, weil das die meiste Macht hatte, für mich gespürt. Ja. Ne, jemand, der laut war, also meine Manika, der Zähne am Tag ist anstrengend, keine Frage, aber da konnte ich mit umgehen. Aber mit denen, die nur noch so im Leiden waren, die nur noch in der, wirklich in der völligen Aufgabe waren, das hat mich irre gemacht.
Ja, weil das ist ein schönes Beispiel dafür, dass der andere, der nämlich nichts macht, Macht hat.
Absolut, absolut, ja.
Und solche Sachen haben mich dann eben umgetrieben. Und ich habe immer gedacht, das muss irgendwie aufs Papier. Also das müssen Frauen lesen, damit sie ihre eigenen Macht, also ihre eigenen Strukturen erkennen, ne? Ihre eigenen Machtstrukturen verändern können.
Ja.
Muss ja niemanden erzählen, meinetwegen wenn ich ehrlich bin, ich bin so eine Traumakind, das muss man ja niemanden erzählen, aber in dem Moment, wo ich das erkenne, habe ich ja schon den Schritt zur Veränderung angekurbelt.
Ja, aber weißt du, das ist auch das, was mir ja auch im Coaching häufig begegnet, das erstmal A, anzuerkennen, dass es so ist und B, zu sagen, ich gebe diesen Gewinn, den ich dadurch ja erlebe, wieder ab. Das ist eins der größten Dinge, warum ich mag das Wort Opferhaltung nicht, aber manchmal fällt mir leider kein besseres ein. Aber Opfer bleiben manchmal gerne Opfer, weil der Gewinn, den sie daraus haben, und das ist genau dieser Macht, also dieses Gefühl von, ich habe es trotzdem ja irgendwie in der Hand, immer noch zu hoch ist. Ja. Also das müsste ich ja abgeben, ne? Dann wäre ich ja raus aus diesem, ja, aus dieser Möglichkeit vielleicht, dass ich wirklich mächtig bin. Das ist ja weg. Also diese Veränderung ist oft sehr an dieses Machtgefühl, an den Gewinn daraus ja noch geknüpft. Das ist ein sehr, sehr super Beispiel, ja.
Ja, das sind vor allen Dingen sehr subtile Sachen, ne, die da so passieren. Und ich habe in meinem Prozess, also weil wir vorhin das Thema Hingabe hatten, nachdem ich dann dieses Buch geschrieben hatte und mich viele Jahre damit beschäftigt habe, ist was Spannendes passiert, nämlich irgendwie ist in mir mit diesem Thema Heilung passiert.
Oh, wow.
Ich habe ja lange Zeit mich mit den Weiblichkeitsthemen beschäftigt und klar, wenn man in der Geschichte zurückguckt, sind wir Frauen, haben wir viel Leid erfahren und da ist viel, gerade Hexenverbrennung oder was auch immer, in dieser männlichen dominierten Welt Schlimmes passiert. Mhm. Aber klar kann ich jetzt an dem Punkt hängen bleiben und sagen, oder ich kann sagen, okay, aber wir haben jetzt eine neue Zeit und ich will dazu beitragen und meine Wirkung hinterlassen, denn das ist die Definition von Macht, diese Welt zu verändern, dass es diese männlichen Hierarchien abgelöst werden und immer mehr diese weiblichen Strukturen sich auch wieder zeigen dürfen. Und zwar gemeinsam mit dem Männlichen.
Ja, das
geht nicht darum, dass wir die Männer dominieren wollen, sondern gemeinsam. Ja. Aber das braucht jetzt erstmal das Bewusstsein von uns Frauen, auch zu dem Thema Macht und Dominanz, das in Heilung zu bringen, weil dann können wir auch gemeinsam mit den Männern gehen.
Ja, wenn also und Freiheit in uns ist.
Dann kann sich unsere ganze Geschichte, die wir als Frauen erlebt haben, mitheilen.
Ja,
und das habe ich für mich so gemerkt, extrem. Also das sind dann Sachen so, bin ja jetzt das dritte Mal mit meinem, dritte Mal verheiratet, und da sind viele Sachen so passiert, wo selbst mein Mann dann gemerkt hat, halte mal, das hat jetzt nichts mit uns persönlich zu tun, sondern das kommt aus einer anderen Sache, aus einer ganz anderen Ebene. Ja. Also wenn du dich tief auf eine Beziehung einlassen kannst, dann heilst du das kollegiale weibliche Feld mit.
Absolut.
Und das hat auch was mit Macht zu tun. Und dann hat sich bei mir dieses, wo ich noch vorher so kriegerisch vielleicht unterwegs war, hat sich das verändert, nämlich das ging dann in die Hingabe.
Oh, wow, super, ja.
Und das ist halt noch so eine, wenn man sich mit dem Macht und Dominanz für sich selber auseinandersetzt, kann man das heilen, das Feld. Und man geht dann immer mehr in die Hingabe. Und das ist für mich, da kommen wir zu dem Buchtitel zurück, das ist für mich natürliche Dominanz.
Ja, sehr schön, verstehe ich. Super, macht total Sinn, ja.
Und da heraus hat sich, wenn ich jetzt so darüber rede, merke ich das, da heraus hat sich auch mein Business dann verändert. Mhm. Ich bin dann tatsächlich ins Dienen gegangen oder ich gehe immer mehr ins Dienen, in dem also in dem Demenzbereich.
Genau, jetzt kommen wir zur Brücke quasi, was du heute machst.
Genau, bin Demenzexpertin und berate pflegende Angehörige, wie sie damit umgehen können. Und ich merke, das funktioniert halt einfach bei mir aus dem Dienen heraus, aus der Hingabe an die Menschen, die da Unterstützung suchen und denen einfach zu dienen. Und eben halt dieses Dienen hat auch nichts Negatives mehr, sondern eher so dieses Gewinnbringende und diese Liebe mit sich, diese allmächtige Liebe, die in diesem Universum so unterwegs ist, anderen zur Verfügung zu stellen mit dem, was ich habe, was ich kann.
Was ist der Aspekt bei Demenz gerade? Also warum gerade für Demenzkranke? Hat sich das ergeben? Aber es ergibt sich nichts im Leben einfach so, weil das ist spannend. Das ist gerade, bei Demenz ist es ja so, ich verliere ja eigentlich auch die Macht ein Stück weit. Ne? Also das Machtthema ist einfach noch in meinem Kopf, aber wenn ich dement bin, dann verliere ich meine Erinnerung. Ich verliere als Dementer ja ein Stück weit meine Geschichte auch.
Oder? Ja, das ist so der persönliche, die persönliche Ebene, ne?
Ja.
Und wenn man jetzt mal die persönliche Ebene nimmt, wenn jetzt Macht und Dominanz, klar, die dominieren dann schon ihre Familien in der Form, dass sie vielleicht in ein Heim müssen und die Angehörigen dafür bezahlen müssen.
Aber würdest du auch trotzdem sagen, das ist was, worüber sie sich bewusst sind? Also da würde ja jetzt jeder Demenzkranke wahrscheinlich sagen, da habe ich ja keinen Einfluss mehr drauf. Also
nee, das machen die nicht mit Absicht. Um Gottes Willen. Also ich sag mal so, was man wissen muss bei Demenzkranken, bleibt bis zum allerletzten Moment die emotionale Ebene erhalten. Mhm. Also die können nichts mehr über die Rationalität, das verschwindet immer mehr. Alles, was wir über die Ratio hier machen und über die Logik, das ist bei denen nicht mehr. Aber was bei denen immer da ist, sind die Emotionen. Und das merke ich halt in meiner Arbeit. Ich gehe ja halbtags im Altenpflegeheim arbeiten und dann merke ich, du erreichst die über die emotionale Ebene.
Wie machst du das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Einfach indem ich sie als Menschen betrachte.
Okay.
Also allererst sind es Menschen. Und als zweites kommt für mich die Krankheit.
Okay.
Und nicht erst die Krankheit und dann der Mensch.
Sondern andersrum. Was bei uns ja häufig so ist, ja.
Und das, denke ich mal, macht den Unterschied.
Aha, wow.
Und ich sehe einfach, dass ganz viel Angst im Feld ist zu dem Thema Demenz. Also da ist unglaublich viel Angst. Ich habe jetzt in einem Buch gelesen, die haben eine Studie gemacht mit Brasilien, mit der USA und mit Deutschland und haben eben dann festgestellt, Brasilien hat zum Beispiel die größte Angst davor, ihre Sexualität zu verlieren. Die USA hat die größte Angst vor Fettleibigkeit und Deutschland hat die größte Angst vor Demenz.
Und das merkt man. Das ist ja spannend. Das ist ja sehr spannend.
Das merkt man, wenn man mit den Angehörigen arbeitet, wie viel Verunsicherung dann da ist. Und wenn du dir mal die Mädchen so anguckst und anhörst, tönt dir immer ähnlich wie da bei dem Wort Dominanz so ein negativer Background entgegen. Und mich hat das schon immer irgendwie angetrieben, es gibt immer zwei Seiten in der Medaille. So, und so wie ich bei dem Wort Dominanz in das Forschen gegangen bin, wo die andere Seite der Medaille ist, ist das letzte für mich mit Demenz so. Was ist die andere Seite der Angst? Dass die Demenzkranken uns eigentlich was zeigen wollen, wenn man guckt.
Aber wie spannend ist das denn? Also ich finde diese Studie ja gerade total interessant. Also wenn ich an Brasilien denke, dann denke ich an Feuer, an Leidenschaft, an Lust tatsächlich auch, weil ich gerade auch die Brasilianer als sehr lustempfänglich oder sehr sinnlich teilweise auch, aber sehr sexuell halt auch orientiert erlebe. Also da finde ich es spannend, ne, dass gerade da ist, die Angst davor, nicht mehr sexuell attraktiv zu sein oder nicht mehr sexuell zu sein. Wenn ich an Amerika denke, gut, da denke ich jetzt nicht gerade an Fettleibigkeit, aber ich denke an McDonald's, ich denke an Fastfood, ich denke an diese vielen Menschen tatsächlich, die ich aber auch schon oft in Amerika gesehen habe, in den Rollstühlen, denn die wirklich im Rollstuhl sitzen, weil sie tatsächlich sich nicht mehr bewegen können. Und bei Deutschland ist es tatsächlich so, alles in der Hand zu haben, Ordnung zu haben, System zu haben, Struktur zu haben, immer zu wissen, was los ist. Und wir müssen immer, wir müssen immer alles im Griff haben. Genau, das wäre so typisch deutsch. Wir müssen alles im Griff haben. Dass das dann die Angst vor Demenz ist, das ist ja krass. Das ist mir noch nie so bewusst geworden.
Ja, aber warum? Ne? Also warum wollen wir immer alles im Griff haben?
Ja.
Weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben.
Absolut, weil es der Trend ist halt, weil wir immer schneller, weiter, höher. Genau.
Und davor haben wir einfach Angst. Und wenn ich jetzt mit dem Thema Demenz daherkomme, dann triggere ich auch unbewusst, das merke ich so in meinen Netzwerken, passiert das manchmal, dann triggere ich so dieses Unterbewusste, diese unterbewusste Angst da an.
Okay, aber das wäre ja so wie...
An der Stelle... würde ich sogar noch die Brücke schlagen. Du hast mich jetzt zum Beispiel noch nie gefragt, was meine Definition von Liebe ist. Ne?
Weil wir haben kommt noch.
Wir haben ja den Podcast zum Thema Liebe.
Ja.
Und für mich gibt es zwei Grundenergien in dieser, in unserem Leben, nämlich die Liebe und die Angst.
Genau, sage ich so, auch.
Und immer. Alles, was ich tue, geht entweder in die Richtung oder in die Richtung. So, und das ich mit meinem Bewusstsein, wenn es mir denn bewusst wird, oder wenn ich jetzt irgendeine Situation habe, wo ich so denke, das läuft jetzt aber scheiße oder was weiß ich nicht, das ist alles Mist, kann ich immer, da sind wir wieder bei dem Thema Macht, ich kann immer entscheiden, will ich jetzt den Weg gehen oder den Weg? Will ich den Weg der Liebe gehen oder will ich den Weg der Angst gehen?
Absolut. Und
das war für mich halt, gerade auch in der Zeit mit den Kindern, wo ich alleine war, ein ganz wesentlicher Anker in meinem Leben, dass ich nie untergegangen bin, dass ich es geschafft habe mit meinen Kindern. Und ich habe auch meinen Traummann gefunden.
Super.
Aber das habe ich im Grunde genommen aus meiner Eigenmacht heraus
absolut
geschafft. Und niemand anderes würde mir das Geschenk bringen. Das kann ich nur alleine schaffen.
Also das können Menschen unterstützen, ne? können dir helfen oder behilflich sein. Das auf
wenn
jeden
der
Fall.
Sich nicht unterstützen lässt, hast du auch keine Chance.
Hast auch keine Chance. Das stimmt. Aber den Schritt gehen muss man immer selber. Also dir können genug Leute sagen, wo du hingehen könntest und was dabei rauskommen könntest, aber gehen musst du diese Schritte selber. Mit Blick ein bisschen auf die Zeit tatsächlich, Jennifer, käme jetzt wirklich sogar die Frage, welchen Stellenwert hat tatsächlich Liebe heute für dich und wie erlebst du sie heute?
Liebe ist Licht.
Ah, okay.
Das Ziel der Liebe ist das Licht.
Weil?
Also ich sitze jetzt gerade hier, gucke zu meiner Terrasse raus und sehe den schönsten Sonnenschein. Und das ist alles, wenn das Licht mal nicht mehr wäre, könnten wir wahrscheinlich gar nicht existieren. Es würde keine Blume mehr wachsen, die Vögel würden nicht mehr da sein, es wäre nur noch dunkel. So wie wir das Licht zum Leben brauchen, brauchen wir die Liebe.
Und was würdest du Menschen jetzt unseren Zuhörern mit auf den Weg geben wollen, wie sie da hingekommen? Was wären so drei Ratschläge, wo du sagen könntest, hey, das ist eine Möglichkeit, wie du da hinkommen kannst? Oder einer, müssen nicht drei sein, was dir so einfällt.
Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Also ich sag mal so, zuerst mal würde ich sagen, sei einfach lieb und sanft zu dir selber. Egal, wo du stehst. Das ist Punkt 1, denke ich mal. Weil ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, diese drei Lebensabschnitte, ne? Also die Liebe zu sich selbst, das hat viel mit Ego zu tun und dieses Ego aufzulösen. Dann der zweite Abschnitt ist die Liebe zum Nächsten. Wenn du da selber auch zu dir sanft und lieb bist, dann erkennst du ziemlich schnell, wo du in diese Co-Abhängigkeiten gerät. Und der dritte Abschnitt ist so diese Liebe zu Gott, nenne ich es jetzt mal. Da hat jeder auch eine andere Betrachtung oder Definition sogar. Ja. Letzten Endes hat es immer was mit dir zu tun. Und das ist, glaube ich, so der zweite Punkt. Immer erst mal gucken, was hat das mit mir zu tun? Wo triggert es irgendwelche Muster? Wo gehe ich in den Widerstand? Und das zeigt uns unsere Schatten. Und diese Schatten zu erlösen aus der Dunkelheit, da haben wir wieder das Thema Licht. Ne? Ja. Das braucht die Liebe von uns Menschen, nämlich aus meinem Herzen heraus diesem Schatten zu begegnen, dann kann der sich auflösen und in dieses Licht mit übergehen. Und dann legst du ein anderes Handlungsmuster an den Tag.
Ja, auf jeden Fall.
Also einfach sei gut zu dir selber. Super. Egal, wo du stehst, manchmal brauchst du diese Entwicklungsschritte, die ihn vielleicht beuteln, die ihn verzweifeln lassen, die ihn hilflos werden lassen, die ihn ohnmächtig werden lassen. Aber wenn du gut zu dir selber bist, dann kannst du da ziemlich gut durchgehen.
Super. Ganz, ganz, ganz tolles Schlusswort. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Besser könnte ich es gar nicht sagen. Du Liebe, ich danke dir von Herzen, dass du heute so offen hier mit mir geredet hast. Und wenn Leute dich finden wollen, dein Buch kaufen wollen, dann geht das, habe ich vorhin gehört, bei Amazon noch.
Also mein Buch gibt es bei Amazon, das gibt es überall im Buchhandel. Man kann auch bei mir auf der Webseite www.gwynnefer.de gucken, dann gibt es da auch eine Seite, wo man nochmal lesen kann.
Die schreibe ich mit in die Beschreibung Stellen. Auch rein.
Ja. Ja, vielen Dank, Andrea, dass ich hier da sein durfte.
Und du schreibst ja auch ansonsten noch.
Und ich hoffe,
was? Und du schreibst ja auch ansonsten ganz schöne Geschichten. Du hast ja auch jetzt für mein Portal Volltreffer Herz schon ganz tolle Texte auch beigesteuert, was ich auch super finde. Also wenn Leute auch von dir weiter was lesen wollen, jetzt noch über das Buch hinaus, gibt es bei Volltreffer Herz auf der Plattform, gibt es auch einige Texte von dir. Du beschäftigst dich weiter mit dem Thema auch Liebe, Partnerschaft, Leben, was dazu gehört. Also es gibt genug Möglichkeiten von dir zu lesen, mit dir in Kontakt zu treten. Ich wünsche dir für dich und für das, was du tust, weiter ganz viel Kraft, Erfolg und Liebe natürlich vor allen Dingen. Sag für heute erstmal vielen, vielen lieben Dank und ich freue mich, wenn sich unsere Wege, tun sie sowieso, weiter kreuzen und wir weiter schön im Kontakt sind. Vielen, vielen lieben Dank. Euch da draußen wünsche ich einen zauberhaften Tag und ja, nach dem Motto, lasst uns einfach lieben. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.